Dr. Schnoder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz. Schnupfnase Nummer 3 in diesem Monat. Der nächste Magen-Darm-Virus lauert schon in den Kitas, im Kindergarten oder auch an der Schule. Irgendwo ist wieder ein Knie angeschlagen oder ein Kopf gegen einen Gegenstand geprallt. Älter sein, das ist wunderschön. Aber, seien wir mal ehrlich, es ist auch ein Dauerbelastungstest fürs Immunsystem, für die Nerven und vor allem auch für die Entscheidung. Mache ich das selber oder brauche ich einen ärztlichen Rat? Wann ist ein Kind einfach krank und wann wirklich krank? Wann langt abwarten? Wann braucht es ärztliche Hilfe? Und wie trifft man die Entscheidung, wenn man müde ist, unter Druck steht oder ständig neue Viren heimkommen? Genau darum geht es heute, um Orientierung, Entscheidungsgrundlagen und ehrliche Erfahrungen aus älterer Sicht und aus ärztlicher Sicht. Und dazu haben wir einen speziellen Gast eingeladen. Er ist selber Arzt und hat Kind. Es ist der Fabian Unterreger. Herzlich willkommen im Podcast «Dr. Schnoder und Co.». Schön, dass du da bist.
Danke vielmals für die Einladung, freut mich sehr. Die mich nicht kennen, du kennst mich vielleicht von SRF 3, zum Glück ist Freitag, Tournee oder Funk und Fernsehen. Und bei SRF 3, dann würde es zum Beispiel als Federer dahergehen, wo ja auch Kinder hat und so weiter. Und mal extrem froh ist, wenn er dann Ruhe hat.
Danke vielmals, Roger, oder eben doch Fabian Unterreger. Heute reden wir über Orientierung, Entscheidungsgrundlagen und ehrliche Erfahrungen, ja, die Ärzte, aber auch Eltern treffen müssen. Kommen wir gleich zu der ersten Frage. Wann ist ärztliche Hilfe wirklich nötig? Gibt es allgemeine Regeln, die den Eltern könnten helfen können, sich zu entscheiden, wenn sie mit ihrem Kind zum Doktor sollten? Wie beurteilt das zum Beispiel ein Allgemeinmediziner und Vater?
Also wenn ich jetzt das mehr aus allgemeiner Perspektive beurteile, wobei ich ja nicht Hausarzt bin, dann zum Beispiel, wenn es nicht mehr trinkt oder wenn es nicht mehr isst, Alarmzeichen, wenn der allgemeine Zustand schlecht ist oder wenn Fieber rum ist, wo ich mir nicht kann erklären. Und etwas, wo ich jetzt zum Beispiel Angst davor hätte, wäre eine Hirnhautentzündung, eine Meningitis, wo einfach nicht viel Zeit hat, dann zu reagieren.
Wie sieht es in der Praxis aus?
Also das hat der Fabian jetzt schon schön zusammengefasst. Das sind einige der wichtigen Symptome oder Zustände von einem Kind, wo wir uns freuen, wenn sich Eltern zügig melden. Aber ganz generell gesprochen sollen sich Eltern melden, wenn sie das Gefühl haben, die Richtung im Verlauf der Krankheit gefällt ihnen nicht mehr. Also wenn sie das Gefühl haben, man hat es so unter Kontrolle, Trinkverhalten ist okay, Kind hat Phasen, wo es noch ein bisschen aktiv ist, dann kann man das managen. Aber sobald das irgendwie nicht mehr so, das Grundgefühl nicht mehr stimmt, dann hören wir gerne von den Eltern, ob es jetzt erst telefonisch ist oder ob es gleich mit dem Termin ist, das kann man dann sehen. Die erste Kontaktaufnahme ist meistens telefonisch. Und bei uns in der Praxis haben wir MPAs, die geschult sind, die Situation mit den Eltern zusammen einschätzen und dann gemeinsam entscheiden, ob das Kind kommen soll oder ob man noch abwarten kann.
Gehen wir zu der Iris und Notfallsicht. Wo gibt es da klare Grenzen?
Ja, es gibt klare Grenzen. Also wenn Kinder sich im Verlauf so verschlechtern, dass sie zum Beispiel ganz deutliche Zeichen haben, dass sie schwer Luft bekommen, es kann sogar sein, dass sich auch die Hautfarbe verändert, dass sie blau werden oder ganz blass und vor allem dann auch nicht mehr richtig da sind, nicht mehr richtig weckbar oder wach sind. Ich glaube, das ist ein Moment, wo man wirklich nicht mehr warten darf. Und dann braucht es eine sofortige Vorstellung in einem Spital zum Beispiel. Und je nachdem, wie der Zustand ist, auch mal mit der Ambulanz. Und vor allem, sage ich den Eltern immer, fühlt ihr euch noch fähig, in so einem Moment mit dem Kind im Auto ins Spital zu fahren? Weil man muss ja dann auch das Kind beobachten, beurteilen und gleichzeitig sollte man fahren. Und das wäre nicht gut, oder? Und das ist sicher eine Situation, wo man auch die Rettung rufen darf, dort die Situation schildern und dann den Transport geordnet mit dem Rettungsdienst, mit dem Rettungswagen ins Spital macht.
Es geht ja manchmal um Wissen, aber es geht auch um Bauchgefühl. Und manchmal gibt es Situationen, wo man sich eben wahrscheinlich nicht genau so entscheidet, wie es vielleicht aus ärztlicher Sicht notwendig wäre, aus medizinischer Sicht. Und man entscheidet sich als Vater oder Mutter dann trotzdem anders. Auch schon miterlebt, solche Situationen?
Ja, also das ist eigentlich mehr der banale Kita-Fall, wenn du weisst, wenn jetzt du dein Kind dorthin bringst, und es ist verkältet oder hat einfach einen Infekt, den andere kann betreffen. Medizinisch gesehen müsstest du es dann daheim behalten, damit nicht irgendwie 5 bis 10 weitere angesteckt werden. Aber der Alltag frisst einem und man findet dann, hey, obwohl die Regel eigentlich besteht, wir haben es schon zigfach müssen bringen, obwohl wir dann dort lauter schnudernde Kinder, da wären wir beim Podcast-Namen, angetroffen haben und dann haben wir gefunden, weißt du was, jetzt bringen wir es. Einfach nicht in dem Zustand, dass wir wissen, es wäre überhaupt nicht mehr parat und es quengelt dann nicht so, aber einfach bei leichtem Schnudder oder so, dann geht es halt gleich.
Das ist total ein cooles Beispiel, weil wenn man kein Kind in die Kita schicken würde, der Schnudder hat, wären Kitas leer. Und ich sage häufig den Eltern, woher hat es denn? Wahrscheinlich ja dort dann auch aufgelesen, genau.
Ich habe noch so ein Beispiel aus der eigenen Erfahrung. Als meine Kinder, die jetzt schon recht groß sind, das erste Mal Grippe hatten, also die richtige Grippe, Influenza. Und das war, da waren die so 6 und 4, glaube ich. Und dann haben die da auf den beiden Sofas, die wir haben, da so rumgelegen und zwar den ganzen Tag und haben vor sich hingefiebert, haben zwischendrin was getrunken, vielleicht auch mal einen ganz kleinen Happen gegessen und dann haben sie wieder geschlafen und so ging das Tag für Tag. Und meine Frau ist ja auch Kinderärztin, also wir machen den gleichen Beruf. Und so ab Tag 5 wird man ja auch, obwohl man genau weiß, was da gerade passiert. Ne? Also wir wussten genau, was die haben. An Tag 5 denkt man ja doch schon, müssen wir mal was tun. An Tag 6 denken wir, brauchen die mal ein Labor. An Tag 7 denkt man, brauchen die vielleicht doch ein Antibiotikum. Ne? Also man weiß genau, es ist eine Influenza, das ist ein Virusinfekt. Und man muss einfach Stille halten und abwarten. Und dann geht es meistens von allein. Aber trotzdem macht man sich all die Gedanken, weil man als Ärztin oder Arzt nicht so gut gelernt hat, still zu sitzen. Also wir haben immer so den Drang, wir wollen was machen. Ne? Also wir wollen irgendwas anbieten können und wollen was machen. Und die Influenza ist dafür gar nicht gut. Also da kann man gar nicht so viel machen. Und da haben wir es mal so selbst gelernt, wie es ist, einfach ja, still zu sitzen, abzuwarten und nicht in einen Aktionismus zu verfallen, der meistens da nicht notwendig ist.
Ihr seid ja alle zusammen eigentlich während eurer Zeit als Arzt auch älter geworden. Hat sich denn irgendetwas verändert? Also, so wie ich es jetzt von Kai gehört habe, habe ich fast ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Ärztinnen und Ärzte fast ein bisschen übervorsichtig sind mit ihren eigenen Kindern. Hat man da höhere Sorgen, grössere Sorgen? Oder hat man vielleicht gar keine Sorgen, weil man eben Arzt oder Ärztin ist?
Das ist eine gute Frage. Also, ich finde, als ich Mutter geworden bin, ich habe es noch recht schwierig gefunden, den richtigen Moment zu finden, zum reagieren. Weil auf der einen Seite bist du Mutter und machst dir Sorgen um deine Kinder, willst, dass ihnen nichts passiert. Und auf der anderen Seite bist du Fachperson und kannst jetzt ja sicher nicht mit einem Pfnüssel auf die eigene Notfall und sagen, du, ja, ich mache mir mega Sorgen. Und dann schauen die alle an und sagen, also wie jetzt genau? Also du bist ja immer die, wo die Eltern sagen, nein, machen sie sich keine Sorgen, das ist nur ein Pfnüssel. Also, dort so das richtige Mass finden, habe ich manchmal noch recht schwierig gefunden oder anstrengend gefunden. Und ich glaube, für Kinder ändert es, also ich glaube nicht, dass ich eine andere Pädiaterin bin oder Kinderärztin, Kindernotfallmedizinerin bin, für Kinder, seit ich selber Kind habe. Aber ich glaube, für die Eltern, so wirklich, dass natürlich bist du empathisch und kannst dich einfühlen, auch wenn du kein Kind hast. Und wenn du dann aber selber die Kinder hast, du spürst es, also du merkst, du weißt, was die Eltern jetzt durchmachen. Du hast es vielleicht auch schon durchgemacht, dass du eben an dem Bett gesessen bist und dir Sorgen gemacht hast, dass jetzt das Kind am 5. Tag immer noch fiebert. Du hast also wirklich das abgrundtiefe Verständnis für die Sorgen von den Eltern und kannst es wirklich nachvollziehen, weil du es selber auch erlebt hast.
Ja, also das Nachvollziehen, das habe ich auch. Bei uns ist es mehr so, ich bin der, der sagt, hey, die Natur richtet jetzt das zu einem gewissen Grad. Zum Beispiel, wenn es darum geht, es ist gerade nicht so, wie es sollte, es müsste mehr essen. Dann geht meine bessere Hälfte davon aus, hey, jeden Tag hat man gleich viel Hunger und es muss jetzt essen. Und ich sage nein. Bedürfnis verändert sich, der Körper holt sich quasi die Kalorien, die die er braucht. Und da gibt es Tage, wo es einfach weniger Appetit hat und Tage, wo es mehr Appetit hat. Und das Gleiche bei der Wachstumskurve. Vielleicht wächst es dann schneller oder weniger schnell. Und wenn das eine grösser ist und das andere kleiner, dann ist das die Natur, wo das Wachstum anders timet. Und es ist noch völlig normal und total okay. Und ich gebe dort dann einfach der Natur noch ein bisschen Chancen.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich wahnsinnig viel in der Einschätzung verändert hat, wenn mir Eltern mit ihren Kindern gegenüber sitzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen später Vater geworden bin. Aber man kann, gewisse Situationen hat man dann irgendwann selbst erlebt. Und bei mir geht es ja nicht nur um Notfälle in der Praxis, sondern viel ist halt einfach so die allgemeine Entwicklung des Kindes. Und wenn Situationen anspruchsvoll sind, wo eine Familie an die Grenzen kommen kann und man die selbst erlebt hat. Also da geht es nicht um hohes Fieber, Krankheit, sondern einfach um Trotzphasen oder schwierige Schulsituationen. Wenn man davon etwas selbst erlebt hat, dann kann man die Situation für die Eltern in dem Moment zwar nicht besser machen, aber man kann sagen, das habe ich auch mal so erlebt. Ich verstehe, was sie gerade durchmachen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir durch das eigene Elterndasein da noch dazu gewinnen können für unsere ärztliche Expertise.
Also quasi Verständnis im Großen und Ganzen so ausgedrückt. Jetzt steht bei mir da als weitere Frage, gibt es Vor- oder Nachteile gleichzeitig Elternteil und Arzt sein? Ich würde dann sogar noch etwas dran anhängen und fragen, gibt es denn Vor- oder Nachteil für Kind, wenn die Eltern Arzt sind?
Dies, das ist ganz wichtig, weil ich kann vor allen Dingen das beantworten.
Ich auch. Ja, das kann ich auch beantworten.
Vorteil, wenn man gerade Arzt ist, zum Beispiel die Hautsachen, die decke ich selber ab, oder man sieht dann eher, ist es eine allergische Reaktion, ist es ein Ekzem, was ja dann anders behandelt ist, oder ist es etwas, wo man mit dem Hautantibiotikum müsste angehen, oder zum Beispiel das Thema Warzen. Bei uns mache ich die Warzenentfernung selber und die sind nachher weg. Und wenn ich das nicht in der Derma gelehrt hätte, dann wäre ich absolut chancenlos bei so etwas. Aber für das Kind ist es wahrscheinlich hart, weil das Kind kommt mit etwas und findet, ich habe irgendetwas auf der Haut und man sucht lang und findet nichts und man weiss, irgendetwas stört jetzt das dort. Und man nimmt es dann in dem Moment vielleicht zu wenig, oder ich nehme es dann, ich sage dann schon, das geht dann weg, aber es fühlt sich dann vielleicht zu wenig ernst genommen. Und das ist der Nachteil, wenn der Tochter gerade am Esstisch hockt.
Ja, wahrscheinlich müssen wir das jetzt die Kinder fragen, weil also ein grosser Vorteil ist wirklich, dass man auch in den Ferien oder egal wo man ist, in den Bergen, am Wandern, hast du den Doktor einfach gerade dabei, der kann beurteilen, ob jetzt das schlimm ist oder was man muss machen. Und da sind wir schon ein paar Mal total froh gewesen. Man stellt sich vor, wir sind nach Nepal und wirklich hohe Berge rauf. Das ist natürlich super, wenn die Mutter die ganze Apotheke dabei hat und dann auch entsprechend kann reagieren und die Sachen behandeln. Und auf der anderen Seite ist es natürlich vielleicht eben auch ein Nachteil, weil man, ja, gerade wenn man einen Notfallmediziner daheim hat, die sagt dann auch, das ist jetzt nicht so schlimm und du kannst jetzt gleich in die Schule und das ist, ja, weil es halt zum Teil dann auch wirklich nicht sogenannte Bagatell-Sachen sind und es ist ja gleich wichtig, dass man die auch ernst nimmt und dem Kind auch die Aufmerksamkeit gibt. Und was vielleicht auch noch ein Nachteil ist, also ich gebe auch noch relativ viel Schulung beim Rettungsdienst oder Pflege oder Fachkollegen. Und meine Kinder haben schon zum Teil Krankheitsbilder gehabt, wo ich dann am Handy vorgezückt habe und auch mal eine Aufnahme gemacht habe. Ja, einfach, dass ich auch in diesen Schulungen mal zeigen kann, wie ein Kind tut, wenn es wirklich verkältet ist oder wie so ein Krupphusten tönt. Und das ist dann entsprechend natürlich für die Kinder, sie haben es zwar immer lustig gefunden und sie wissen auch, dass sie das für das brauchen, aber kann unter Umständen dann auch ein Fluch sein, wenn du daheim eine hast oder die ganze Zeit das Handy zückt und komisch hustest.
Das ist auch eine Frage des Alters, ob die das noch lustig finden. Wenn die älter werden, finden die das vielleicht nicht mehr so lustig. Ich glaube, dass unsere Kinder das manchmal nicht so super finden, dass gleich beide Eltern den gleichen Beruf haben. Gerade zum Gedanken so von so Unfallprävention. Also ich glaube, gerade bei unserer ersten, da waren wir schon so am Spielplatz, wenn wir da mit Freundinnen und Freunden waren, wo die anderen Kinder ganz hoch klettern durften, wo wir dann eher mal gesagt haben, mal nicht so hoch und so weiter und so fort. Da haben wir, glaube ich, häufiger mal gebremst, wo andere ganz entspannt gewesen wären. weil unsere Reiseapotheke ist auch nicht so groß wie die von Iris. Nein, also ich glaube, Sie haben einige Praxisbesuche oder Spitalsbesuche weniger gehabt als andere, aber dafür auch manchmal irgendwie halt so kleine Ansagen, die Sie von anderen Eltern wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Und deswegen, bei denen bin ich mir nicht so sicher, ob die das immer so lässig finden.
Wechseln wir das Thema. Gehen wir zu etwas ganz anderem, nämlich zur Frage, wer bringt denn eigentlich mehr Viren heim? Sind es Kinder oder sind es allenfalls hier aus der Praxis, aus dem Spital oder aus dem Notfall?
Also am Anfang, als ich frisch in der Kindermedizin angefangen habe, habe sicher ich die Viren heimgebracht. Jetzt hatte ich aber auch noch kein Kind gehabt. Und dann baut man sicher so einen total guten Immunsatz auf und ist dann nicht mehr viel krank. Und es hat mich dann schon noch recht überrascht, dass die Kinder so in die Tageseinrichtungen gegangen sind oder die Kinder in die Schule, und wenn sie dann Käfer heimgebracht haben, habe ich sie wieder durchgemacht. Das habe ich dann schon ein bisschen speziell gefunden. Und es hebt sich so ein bisschen die Waagschalen, aber ich glaube, es sind mehr Kinder, die die Sachen heimbringen als ich.
Als ich im Notfall gearbeitet habe, bin wahrscheinlich auch ich der mit den Viren gewesen, der dann heimgekommen ist. Aber im Bühnenfall bist du ja 5-10 Meter vom Publikum weg. Und obwohl da ein paar hundert Leute hintereinander hocken und sich von hinten her anhusten und wahrscheinlich während der Vorstellung dann eine Infektion überkommen, bin ich gefeit davon. Und ich sage ja am ganzen Publikum auch nach der Show Tschüss bei Handschlag. Und ich kokettiere ja auch damit, tönt die Hände waschen, macht euch sauber, sonst sind ihr nachher krank. Aber es hat sich noch nie jemand beklagt. Aber im Moment bin ich eigentlich der, der ziemlich safe ist.
Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass wenn die Wintersaison kommt, dass ich zwar am Anfang des Herbstes so mir so den ersten Schnupfen hole, ohne wirklich krank zu werden, aber dann komme ich irgendwie durch. Anscheinend durch unsere Dauerexposition zu allem, was irgendwie hustet und schnupft und so, sind wir wahrscheinlich vom Immunsystem her gut stimuliert, dass wir da nicht so häufig krank werden. Also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so richtig ernsthaft krank war, dass ich wirklich einen Tag habe ausfallen lassen. Ich glaube, das letzte Mal während Corona, weil ich musste, weil ich am Ende der Corona-Pandemie hatte ich dann doch noch eine Isolation ohne wirkliches Krankheitsgefühl erwischt. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so richtig krank war, dass ich zu Hause geblieben bin. Und ich glaube schon, früher waren es schon die Kinder, also Kita war, glaube ich, eine gute Quelle für die Chance, was nach Hause zu bringen, dass zumindest irgendwer sich noch mit angesteckt hat.
Kinder verändern ja auch ein bisschen die Denkweise von Eltern. Darum gibt es dann vielleicht irgendetwas, was früher es vielleicht ein bisschen belächelt haben. Heute aber dann schon sagen, ja, tatsächlich ist relevant für uns oder für mich oder für unser Kind.
Bei mir ist das vielleicht mehr der Umgang mit dem Kind, oder? Dass man nicht einfach sieht, ah ja, das ist jetzt ein Kind, musst du nicht so ernst nehmen. Nein, also ich nehme die ernst. Ich versuche auf Augenhöhe zu reden und vor allem, was ich mache, die Sachen erklären, warum mache ich was und damit die ein bisschen Verständnis bekommen. Und das hätte ich früher wahrscheinlich, mit früher meine ich von 10 Jahren, wahrscheinlich nicht so gemacht.
Was für mich auch wirklich so ein totales Aha war, ist, ich habe während der Weiterbildung auch so Entwicklungspädiatrie Weiterbildung gemacht und dann kommt irgendwann so das Thema Imitation. Also Kinder orientieren sich ja ganz fest orientieren an Eltern am Anfang und nachher an Geschwister und halt auch dann später Gespöndli, die sie haben, und imitieren dann auch zum Teil. Also gerade Kleinkinder machen das ganz fest. Und das ist dann so für mich das Aha gewesen. Du kannst dem Kind schon sagen, du aufräumen. Aber wenn du selber nicht aufräumst, dann passiert gerade gar nichts daheim. Oder ich finde das immer so lustig, wenn ich dann einmal daheim sage, hey, jetzt Gottfried Stutz, rühre doch nicht eure Kleider am Boden und sehe, dass vielleicht nebendran meine Jacke liegt. Das ist ja, ja, du musst nicht quasi sagen, sondern du musst es vormachen. Und das war so ein Rechtsaha in der ganzen Geschichte.
Ich habe auch komplett unterschätzt, wie stark man beobachtet wird. Also wie wirklich krass genau da angeschaut wird. Und seither überlege ich mir viel mehr, was mache ich wann und vor allem wie. Also ein Thema ist zum Beispiel ganz banal Umgang mit dem Handy, was ja katastrophal wahrscheinlich von mir auch vorgelebt wird. Und da tue ich mich viel mehr disziplinieren.
Und das ist total schwierig. Meine Große ist 16,5. Also da die Vorbildfunktion weiterhin wahrzunehmen, man wird ganz genau beobachtet. Und wenn man die dann nicht so erfüllt, wie man es eigentlich vorgibt, dann kriegt man das schön um die Ohren. Und das ist auch richtig so, ne? Also da kommt der Lerneffekt für einen selbst wieder sehr schön durch, ne? Also da gibt's ordentlich Kontra am Tisch. Wenn das, was ich eigentlich vorleben will, dann doch nicht so vorgelebt wird. Ist interessant, aber manchmal anstrengend.
Ich habe noch einen Punkt. Oder vielleicht auch Kommunikation mit einem ganz kleinen Kind. Oder? Wir Erwachsenen, wir rufen uns über 10 Meter durch den Raum etwas zu und gehen davon aus, dass wir verstanden. Mit einem kleinen Kind funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Die sind komplett auf einem anderen Planeten, in einer anderen Welt. Und die interessiert es nicht, was jetzt du mit denen redest. Das heisst, ich musste lernen, dann hingehen, vielleicht auf Augenhöhe runtergehen, dann die Hand auf den Arm legen und dann anfangen zu reden, dass das Kind dann schnallt, dass ich jetzt mit ihm rede und um was es geht. Weil nur so kann ich dann den Kanal, um etwas zu sagen, auch herstellen.
Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, wenn wir es noch einmal machen, und zwar über das Kranksein und Kind in Kita, in die Schule zu schicken. So eine Entscheidung ist zum Teil ein rechter Druck für die Eltern. Ist das bei euch Kindern ein bisschen anders als Kinderärztin, als Notfallmedizinerin, als Kinderarzt oder vielleicht auch als Comedian mit ärztlichem Background in dem Fall? Oder empfehlt ihr euch Kindern genau das, was ihr allen anderen Kindern auch empfehlt?
Ja, also ich glaube grundsätzlich schon. Ich habe meine Kinder nicht in die Schule oder in die Kita geschickt, wenn sie jetzt wirklich krank sind, Fieber haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil sie sind, also das eine ist das Ansteckungsrisiko, wo man die anderen Kinder aussetzt, und das andere ist halt auch, sie sind ja wirklich einfach nicht wohl. Und spätestens nach ein paar Stunden, wenn die Medikamente nicht mehr wirken, wird man ein Telefon bekommen, muss die Kinder holen. Auf der anderen Seite gibt es auch klare Richtlinien, dass wenn eben Kinder einfach einen Pfnüssel haben oder noch ein bisschen husten oder so, dass das nicht ein Grund ist, dass sie nicht dürfen gehen dürfen. Wie gesagt, sonst wären ja die Kitas und Kindergärten und Schulen in den Wintermonaten einfach leer. Und so habe ich es eigentlich auch gehandhabt. Also wenn sie vom Allgemeinzustand her gut gewesen sind, habe ich sie geschickt. Und wenn das nicht der Fall gewesen ist, wenn sie wirklich krank gewesen sind, dann sind sie daheim geblieben.
Ja, und das ist ja das, was wir immer erzählen. Der Allgemeinzustand ist das, was zählt. Wie geht's dem Kind? Dieses so morgens Medikament geben und dann hoffen, dass es über den Kita-Vormittag anhält, das ist kein Konzept, was groß funktioniert. Das kriegt man irgendwann um die Ohren. Also das haben wir auch früher nicht gemacht.
Ja, bei Verkältung tatsächlich auch in Kita, außer es fühlt sich schlecht, dann macht es keinen Sinn, weil da kommt genau das mit dem Organisieren, muss gleich rum sein. Was mich aber einmal genervt hat, also ich habe einen Derma-Hintergrund und dort, wir wissen, wir haben eine total hohe Durchsuchung von Herpes Simplex, also Herpes Typ 1, dem Volksmund Fieberblätterli, und ich gehöre selber zu den 80% Träger in dem Land dazu, aber ich bin Fan von allen, die es geschafft haben, den Virus oder das Virus nicht überzukommen. Jetzt hat es tatsächlich in der Krippe ein Kind gehabt, das mit einem Lippenherpes dann geschickt worden ist, und ich wäre Elternteil gewesen, der das daheim behalten hätte, weil ich bin überzeugt, dass genau in dieser Phase ein paar Kinder von dem Herpes abbekommen haben. Und das Leben lang werden zyklisch, dann müssen die Fieberblätter bekämpfen.
Jetzt gehen wir noch zu der externen Einschätzung. Auch etwas, was ich gerade von Ärztinnen und Ärzten noch spannend finde. Habt euch ein Kind eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt? Oder macht ihr das gerade selber?
Also selbstverständlich haben meine Kinder auch einen eigenen Kinderarzt. Ich glaube, das ist auch richtig so. Ich habe sehr viele Sachen selber daheim gelöst. Eben so die typischen Kinderkrankheiten so. Aber was ich einfach gefunden habe, ist noch gut, wenn nicht betriebsblind das Kind einfach auch noch die Entwicklung beurteilst. Also so die reinen Vorsorgeuntersuchungen, da gehören auch Impfungen dazu und die Beurteilung vom Entwicklungszustand. Das habe ich wirklich, bin ich extrem froh gewesen, dass ich das habe dürfen in einem Kinderarztkollegen überlassen, der dann das macht mit dem Kind. Und auch sonst, ich bin tatsächlich auch auf der Notfallstation mit meinem Kind vorstellig geworden, wenn es dann auch entsprechend war. Also wenn sie sich so eine Verletzung zugezogen haben, die man nähen musste. Ich meine, das habe ich nicht daheim auf dem Küchentisch gemacht, sondern das habe ich dann meinen Kollegen in die Hände gegeben.
Bei uns war es auch so, als die jünger waren, sind wir auch zu einer Kollegin gegangen. Jetzt sind die Teenies und sind kaum krank. Aber so Sachen wie die Impfungen, die als für Teenager anstehen, die haben wir zu Hause selbst gemacht. Also das haben wir ihnen angeboten, ob sie da nochmal in der Praxis gehen wollen zu jemand anders oder es von uns. Da ist dann die Bequemlichkeit halt auch manchmal einfach. Wir bringen die Impfstoffe mit nach Hause und die halten den Arm hin und die Impfung ist gemacht. Wenn es jetzt was Ernsteres wäre oder was in Richtung chronische Krankheit, das würden wir auch sofort wieder abgeben. Also da muss man die Rollen trennen, Eltern sein und Arzt oder Ärztin sein. Aber wir haben Glück, die haben nichts Chronisches, deswegen die Kleinigkeiten können wir selbst machen.
Ja, bei mir ist der Fall sowieso klar. Also ich brauche Kinderärztinnen und Kinderärzte, die sind super, weil Kinder sind weit entfernt davon, kleine Erwachsene zu sein. Das ist etwas komplett anderes und muss man auch so sehen und ernst nehmen. Und wo ich gestaunt habe, zum Beispiel bei uns aufgestanden, das Kleine hat dann nicht wollen quasi aufs Bein stehen, hat dann angefangen zu briegen, dann beim Laufen wirklich eine Schonhaltung eingenommen und ich habe gedacht, beim Erwachsenen wäre das dann mehr irgendein Trauma, weil es einseitig ist. Man denkt, das kann ja da nicht der Fall sein. Und dann habe ich auch gefunden, hey, klassischer Fall für Kindermedizin, ab, geht zeigen, geht oben einen Termin bekommen. Dann hat sie gefragt, Kinderärztin, die top ist, hat es dann irgendeinen Infekt gehabt, ein bisschen Schnudder und so. Und ich habe, ja, ein bisschen Schnudder schon, aber wirklich nichts Schlimmes. Und dann sagt sie, wie zur Kanone ausgeschossen, Hüftschnupfen, Coxitis fugax, das ist ein Krankheitsbild, das ich nur vom Studium her gekannt habe und mega gestaunt habe. Wow, so sieht es jetzt in der Realität aus. Ah, mega viel dazu erklärt.
Wir kommen zu der letzten Frage. Wir haben es jetzt während dem Podcast schon gehört. Älter sein ist nicht ganz einfach und auch nicht, wenn man Ärztin oder Arzt ist. Wie sieht es denn aus eurer Sicht aus? Was sind die grössten Herausforderungen für Ältere so in Bezug auf medizinisch, organisatorisch, gesellschaftlich?
Ich glaube, medizinisch ist es wirklich eine grosse Herausforderung. Also die heutigen Eltern haben wahnsinnig viele Informationen zur Verfügung. 24 Stunden, 7 Tage pro Woche kann man ins Internet und KI fragen. Und da haben wir auch schon mal in einem Podcast darüber geredet. Das ist zum Teil total schwierig, dann auch zu entscheiden, was ist jetzt richtig und ist jetzt da, hat jetzt das mein Kind tatsächlich? Also wenn ich Fieber und Kopfweh eingeben, dann kommt wirklich die Meningitis zuerst. Und viel häufiger ist einfach ein Infekt mit ein bisschen Kopfschmerzen. Und ich glaube, so die Informationsflut, die Zugänglichkeit auch von den Informationen, aber gleich nicht können dann wirklich wissen, ja, stimmt jetzt das oder was stimmt für mein Kind? Ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung für die heutigen Eltern. Und auch für uns ein grosser Motivator, den Podcast auch zu machen und den Eltern auch verlässliche, gute Informationen zur Verfügung stellen, die sie hoffentlich brauchen können im Alltag mit ihren Kindern.
Eine riesige Herausforderung finde ich die Unsicherheit, die auch geopolitisch herrscht, die sich bei Betrieben, also bei Arbeitgebern niederschlägt, wo ja die dann arbeiten, nebendran auch Eltern sind, dort aber 100% die Anforderungen der Kinder spüren, dass sie jetzt für die Kinder da sein sollen. Und dort zu navigieren mit so viel Unsicherheit, das finde ich schwierig. Auch wenn es dann auch auf Ferien zugeht, wo in der Skiferie erwartet, dass du Ski fahren musst, wo ja dann irgendwie mit 3.500 bis 11.000 Stutz aufs Portemonnaie schlägt, dann sind gewisse Eltern auf sozialen Medien unterwegs, dann siehst du die Sommerferien weit weg und dann die Kinder sehen das auch und fragen dann vielleicht, oh, können wir das nicht an und vielleicht lässt der Portemonnaie nicht zu. Zu navigieren mit diesen unglaublich vielen Verlockungen, die ja da gebremst werden vom Portemonnaie, das finde ich tough.
Das finde ich auch einen guten Punkt. Meiner geht in eine ähnliche Richtung. Also so ein bisschen der Leistungsdruck, der an das Kind gestellt wird. Also sowohl im privaten, im familiären Umfeld, von der Gesellschaft, im schulischen Umfeld. Da mutet man denen oft schon ganz schön was zu. Und es hat weniger Raum für Kinder, die nicht so ganz der typischen Entwicklung folgen, aber eigentlich auch sehr viel Potenzial haben, das aber vielleicht auf einem etwas anderen Weg abzurufen ist. Da ist einiges so an Verbesserungspotenzial, dass auch die genauso zum Zug kommen und genauso ihr Potenzial entwickeln können. Und dann so, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Phänomen, so dieser Wunsch nach Selbstoptimierung. Das färbt dann manchmal auch schon auf die Kinder und Jugendlichen ab. Und das, glaube ich, ist eine Richtung, die nicht gesund ist für Kinder.
Etwas, was ich crazy shit bezeichne, zum Beispiel in Zürich, dass so ein Druck auf Jugendliche herrscht, möglichst coole Sneakers zu haben, helle Jeans, dann irgendeine schwarze Daune, also die Uniformität, dass du in das Ding reinpassen musst. Und ufert dann aus bis zu gewissen Markenkleider, zum Beispiel bekannte Enge, das sollte man dann möglichst Balenciaga tragen. Und das ist einfach absolut hirnverbrannt und beknackt, weil es kommt aus der genau gleichen Fabrik wie günstige Kleider auch.
Das nehme ich mit.
Infekte und kleinere Umfälle gehören zu einer normalen, gesunden Kindheit, auch wenn sie sich häufen. Nicht jede Unsicherheit braucht sofort eine Konsultation, aber jede ernsthafte Sorge ist legitim. Und eine telefonische Beratung, zum Beispiel ein Kinderberatungstelefon, kann helfen, Dringlichkeit realistisch einzuschätzen.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
ich mir ernsthaft Sorgen mache um die Gesundheit von meinem Kind oder um meine eigene.
Ich im Reservemodus laufe und keine zeitnahe Entlastung absehbar ist.
Ich aus irgendeinem Grund ärztliche Hilfe brauche. Rechtfertigung ist gar nicht nötig.
Ich muss mich auch nicht rechtfertigen zuhause, wenn ich auf Gran Canaria gehe im Winter. Dann gehe ich mit dem Füllchen in die Sonne, weil im Pool und nicht frieren mit dem Nebel, der grusig ist. Gehe ich auf Gran Canaria nicht zum Arzt. Punkt.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdiensten oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, zum Beispiel die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.